Werbung.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 10. Februar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz.
Nun hat ja der ukrainische Präsident Zelensky in dieser Woche seine europäischen Freunde besucht. Er war in London, in Paris, dann in Brüssel. Überall gab es große Gefühle und große Reden. Aber gibt es auch ein substanzielles Ergebnis dieser Reise?
Ja, die Frage ist, ob man das überhaupt erwarten darf. Also, dass der nachher ein Paket kriegt, das er mit nach Hause nehmen kann oder irgendwelche Koffer oder was auch immer. Ich glaube, das wäre zu viel. Ich glaube, aus einer ukrainischen Sicht beginnt jetzt ein neuer Politikzyklus. Das heißt also, es gibt die Möglichkeit, wieder etwas auf die Agenda zu setzen und neue Entscheidungen zu befördern. Und natürlich versucht man, diese Entscheidungen in seinem Sinne zu beeinflussen. Dafür braucht man die Europäer. Wir haben gerade auch den EU-Ukraine-Gipfel gehabt. Dafür ist es ebenso wichtig, wenn man eine mittelfristige Aussicht auf Aufnahme in die Europäische Union haben will, alle gesehen zu haben. Und wir haben ja auch bei der Rede Zelenskys im amerikanischen Senat gesehen, wie wichtig die persönliche Präsenz von Menschen ist und welche Symbolik darin liegt, jemanden persönlich zu sehen und er oder sie einem dann auch sozusagen nicht weglaufen kann und auch nicht wegschauen kann.
Herr Zelensky hat das, wie ich finde, sehr, sehr geschickt gemacht, vor allen Dingen bei seiner Begegnung mit den Staats- und Regierungschefs, wo er jeden umarmt hat, wo er also wirklich auch so eine emotionale Basis geschaffen hat. Aber am Ende kam dann raus, dass die Union ihm tatkräftige Unterstützung zusagt, was mir irgendwie als ein Ausdruck dafür erschien, dass es besonders konkret nicht ist und dass man sich auch nicht besonders einig ist, wie diese Unterstützung aussehen sollte.
Naja, also man ist ja jetzt gerade dabei, das nächste Sanktionspaket anzuschieben. Es gibt eine kontinuierliche Unterstützung der Europäischen Union. Ich glaube, was man bei der Europäischen Union bei aller Kritik nie vergessen darf, ist, das ist am Ende, wenn politische Entscheidungen getroffen worden sind, das ist eine große Bürokratie, die anfängt zu arbeiten. Wobei, so groß ist sie nicht, sie ist auch nicht größer als die Stadtverwaltung in Köln, aber da wird dann, ich will es mal positiv besetzen, jeden Tag Arbeit gemacht durch Leute, die dafür zuständig sind. Das sollte man nicht geringschätzen, dass da sozusagen Konstanz drin ist. Aber natürlich ist es schwierig und auch wichtig, jede Gelegenheit zu nutzen, diese Arbeit der Europäischen Union und der Staaten, die Teil davon sind, als einen Erfolg darzustellen und eine besondere Wertschätzung darzustellen. Deswegen helfen natürlich die Fotos mit Zelensky dem einen oder anderen auch zu Hause. Das mag jetzt nicht für Herrn Orban gelten, aber für viele andere gilt das schon.
Wobei man ja auch erkennen konnte, dass Zelensky, ich will nicht sagen, die Europäer gegeneinander ausgespielt hat, aber schon klar unterschiedliche Stufen von Partnerschaft signalisiert hat. Er war zuerst in London, dann ist er nach Paris gefahren, hat sich mit Macron getroffen, hat sich mit Scholz getroffen, den er unter Druck setzte, auch mit seinem Freund Macron. Dann erst ist er nach Brüssel, was zum Beispiel den Italienern böse aufgestoßen ist. Müssen wir da aufpassen als Europäer, dass wir nicht in Partner unterschiedlicher Güte eingeteilt werden?
Ja, ich glaube, das geht in beide Richtungen. Also die Ukraine muss vor allen Dingen aufpassen, dass sie die Europäische Union nicht so vor den Kopf stößt, dass Kompromisse nicht mehr möglich sind. Denn die Europäische Union ist vor allen Dingen eins, ist eine Kompromissmaschine. Und wenn man Teil dieser Maschine irgendwann werden will, dann braucht man allerdings an dem Punkt keinen Kompromiss, sondern Konsens. Es müssen alle zustimmen. Deswegen, ich finde es immer sehr schwer, das zu beurteilen. Vielleicht fehlt mir da auch das Feingefühl an dem Punkt, aber diese Unterschiede, die man hier oder da rein interpretiert, scheinen mir in der Tat interpretiert zu sein. Ich meine, das ist ja auch bei den persönlichen Verhältnissen ist es ja jeweils ein anderer Gegenüber. Ne? Macron ist eine andere Persönlichkeit, auch in der öffentlichen Darstellung, als es Olaf Scholz ist. Von daher kann man das verstehen, dass auf Bildern dann der Kanzler möglicherweise weit daneben steht. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt zumindest auf die Panzerlieferungen gucken, sind die Deutschen diejenigen, die in dem letzten Los den substanziellsten Beitrag der Europäer jetzt schon zugesagt haben und dabei sind, ihn zu erarbeiten.
Jetzt war ja so Zelenskys Hauptanliegen erkennbar, dass er Fortschritte macht in der Frage der Lieferung von Kampfflugzeugen. Sehen Sie denn da irgendwie eine Dynamik drin, dass da eine Entscheidung näher rückt?
Also die Entscheidung wird näher rücken, aber wie das so ist, versucht man natürlich den Moment der Entscheidung so herauszuzögern oder so zu timen, dass es günstig jetzt in diesem Fall für die Ukraine ausgeht. Also aus Sicht der Ukraine würde man versuchen, den Zeitpunkt dahin zu bringen. Ne? Also muss ich das vorstellen, sie können nur einmal würfeln und das, was sie dann gewürfelt haben, das gilt. Den Zeitpunkt, wann gewürfelt wird, den versuchen sie natürlich so gut wie möglich zu beeinflussen. Ja, und vielleicht auch, wie viele Zahlen auf dem Würfel draufstehen. Das ist jetzt eine hohe Kunst, ist auch ein bisschen Glück dabei. Aber das gehört wirklich mit zum Geschäft, denn was soll Selenskyj anderes machen, als permanent sicherstellen, dass die Hilfe in sein Land kommt? Er braucht diese Hilfe und die Ukrainer und Ukrainerinnen brauchen diese Hilfe. Also es ist seine erste Pflicht, ins Ausland zu reisen und mit den Leuten zu sprechen, um sicherzustellen, dass die Ukraine diesen Konflikt weiterführen kann und damit auch überhaupt eine Chance hat, aus diesem Konflikt erfolgreich hervorzugehen.
Aber wenn man beobachtet, was zum Beispiel Herr Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, gesagt hat, dann deutet doch viel darauf hin, dass jetzt die gleiche quälend lange Debatte, die wir um die Panzer hatten, wieder bei den Flugzeugen beginnt und niemand weiß, ob sie zu einem Ende kommt, solange diese Flugzeuge noch was nutzen könnten.
Naja, ich glaube, was wir vor allen Dingen erleben in der deutschen Debatte oder in der deutschen Reaktion auf die Wünsche von Selenskyj, ist so eine Art von Ermattung. Wenn man es salopp sagen würde, würde man sagen, viele Deutsche können es schon nicht mehr hören. Und ich glaube, ich nehme mir jetzt das mal heraus, ich glaube, das trifft es sehr gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, aber das ist auf einer anderen Ebene genau das Wesen dieses Krieges, dass man darauf setzt, dass wir ermattet sind und damit immer mehr und mehr Probleme für die Ukraine in der Unterstützung erzeugen. Die rote Linie bei den Kampfflugzeugen, wenn man das so nennen will, hat möglicherweise die Bundesregierung gezogen. Da bin ich mir nicht sicher, da würde ich, glaube ich, auch nochmal nachlesen. Klar ist, wir werden keine eigenen liefern, weil wir einfach keine haben. Ob die anderen welche liefern, wird sich zeigen. Und wir sollten, glaube ich, an dem Punkt uns keine Regeln auferlegen, wo wir anderen Ratschläge geben, ob sie Kampfflugzeuge liefern sollten oder nicht. Oder andersrum, ein Argument gegen Kampfflugzeuge muss aus der Analyse der Lage vor Ort und der nächsten 6 Monate entspringen. Also machen Kampfflugzeuge Sinn, ja oder nein? Und nicht daraus, ob die deutsche Debatte ermattet ist und es ertragen kann oder ob sie nicht ermattet ist. Da kann ich Ihnen aber auch sagen, das sieht sowohl Lars Klingbeil als auch der Kanzler sicherlich ganz anders, weil sie natürlich eine andere Aufgabe haben und auch aus einer politischen Sicht, aus der Sicht der Koalitionsdynamik auf diese Frage drauf gucken müssen. Wenn Sie das aber alles zusammennehmen, dann würde ich sagen, ist dieser Drops noch lange nicht gelutscht.
Die Ukrainer melden ja jetzt in den letzten Tagen, Stunden, dass der militärische Druck in Donetsk und Luhansk deutlich zugenommen hat und dass die von ihnen lange erwartete Offensive der russischen Streitkräfte jetzt begonnen hat. Und sie stellen sich darauf ein, dass die also Hunderttausende von Soldaten aufbieten werden in dieser Offensive. Ist es ein Versuch, zusätzlichen Druck auf den Westen auszuüben oder verändert sich die Lage in den Kriegsgebieten tatsächlich?
Also ich fände es schon schräg anzunehmen, die Ukraine würde sozusagen einen Angriff faken oder hier sozusagen eine Propaganda- oder Desinformationskampagne lostreten, um den Westen zu überzeugen. Warum? Naja, wir haben ja eigene Aufklärungsmittel, wir sehen ja, was da passiert. Von daher lässt sich das innerhalb von kürzester Zeit prüfen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Wir sehen auch, dass unabhängige Quellen darauf hinweisen, dass die Offensive begonnen hat. Also von daher dürfen wir davon ausgehen, dass sie da ist. Ich fände es auch eher ein interessantes Glasperlenspiel oder auch ein uninteressantes, sich jetzt zu fragen, ob es heute, gestern, morgen oder übermorgen angefangen hat. Der Punkt ist nicht, was innerhalb von 24 Stunden passiert, sondern was sind die großen Linien dieses Krieges. Und klar ist, wenn Russland seine Kriegsziele erreichen will, dann muss es eine Offensive starten. Und wenn die Ukraine ihre Kriegsziele erreichen will, dann muss sie diese Offensive aufhalten und eine eigene Offensive starten. Ansonsten sind all die Kriegsziele, die sich auf der ukrainischen und russischen Seite widersprechen, eben nicht erzielbar. Und auch um das gleich mit abzuräumen, ja, auf der Ebene von Operationen bedeutet das zu eskalieren, nämlich nach der Möglichkeit zu suchen, einen militärischen Vorteil zu haben oder dem Gegner einen militärischen Nachteil zu verschaffen. Das ist tatsächlich so im Krieg. So geht das immer, schon seit Tausenden von Jahren.
Interessant fand ich die Meldung, dass die Söldnertruppe Wagner, die ja auf der russischen Seite kämpft, künftig darauf verzichten will, in Gefängnissen neue Leute zu rekrutieren, wo offenbar Zehntausende von ihren Söldnern herkommen. Zeigt sich da, dass es eben nicht reicht, möglichst viele Männer an die Front zu bringen, vor allem wenn die eben nicht ausgebildet, nicht motiviert und auch nicht entsprechend ausgerüstet sind?
Ja, es gibt einige Berichte über die perfiden, menschenverachtenden Strategien der Wagner-Söldner. Wenn man diesen Glauben schenkt, dann haben die Wagner-Truppen überhaupt eine Offensive erst möglich gemacht. Und zwar indem sie Menschen wie Schlachtvieh an die Front getrieben haben, wissend, dass diese Menschen erschossen werden, und haben der nächsten Welle gesagt, ihr nehmt einfach deren Gewehre und macht von da aus weiter. Das Doofe ist offensichtlich, dass sich das auch in den Gefängnissen rumgesprochen hat und die Leute lieber im Gefängnis bleiben, als zur Wagner-Truppe zu gehen. Man fragt sich allerdings, ob sie tatsächlich irgendeine Wahl haben in diesem menschenverachtenden System. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist einmal rauszuzoomen. Die russische Armee hat sich in den letzten Wochen und Monaten sehr zurückgehalten, weil sie einfach Angst davor gehabt hat, weiter verheizt zu werden. Und man hat das den Wagner-Truppen überlassen. Und Wagner hat das übernommen, weil der Chef der Wagner-Truppen hofft, dass er damit im Mächtespiel in Moskau deutlich besser dasteht. Interessanterweise greifen aber letztendlich sowohl die Wagner-Truppen als auch die russische Armee auf den gleichen Pool von Menschen zurück. Also die Leute, die in Russland leben. Dass diese Verbindung zeigt, glaube ich, was für ein verbrecherisches Regime hier eigentlich am Werke ist. Nämlich, dass man eine bezahlte Söldnertruppe neben regulären Kampftruppen arbeiten lässt und hier im Grunde genommen die Drecksarbeit parallel während der Anwesenheit der russischen Streitkräfte im Feld im Grunde genommen auf die Wagner-Truppen übertragen hat.
Ich danke Ihnen, Herr Melling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei stand.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.
Bis Dienstag.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.